Also heute soll es um die palästinensische Befreiungstheologie gehen. Wir haben ja einerseits gesehen, dass die Christen im Land hier eine sehr kleine Minderheit sind und von daher natürlich auch ihre Möglichkeiten, auf den Konflikt Einfluss zu nehmen, logischerweise begrenzt sind. Aber es hat sich eben doch in den letzten, ja, man kann sagen, 30 Jahren etwa eine dezidierte palästinensische Theologie entwickelt, die sich Befreiungstheologie nennt und eben versucht, auf die spezifische Situation hier einzugehen. Ich weiß nicht, wie weit euch aus dem Studium oder sonst ja überhaupt, jetzt ohne speziell auf Palästina bezogen, Befreiungstheologie überhaupt ein Begriff ist. Als Anita und ich studiert haben, war das was relativ Verbreitetes, in Mode könnte man sogar sagen. Es hat sich vermutlich seitdem geändert. Also von daher, ja, wäre eigentlich erstmal die Frage, ob ich dieser Be Begriff Befreiungstheologie, ob ihr euch darunter was vorstellen könnt. Daniel nickt zumindest, mal schon mal gehört sozusagen.
Können ja per Handzeichen deutlich machen für die, die
Ja, also so ein bisschen.
bisschen schon.
Ja, also es geht darum, aus einer Perspektive von Leuten, die auch oft benachteiligt sind, aus Ländern stammen, die von der Kirche auch oder von christlichen Ländern kolonialisiert worden ist, dort eine andere Theologie, die eben mit den einfachen und oft unterdrückten Leuten verbunden ist. Ich glaube, so könnte man es kurz sagen. Er hat eigentlich in Lateinamerika angefangen. Vielleicht möchtest du noch ein bisschen dazu ergänzen, Anita.
Ja, in den 50er Jahren hat es im Grunde genommen in Lateinamerika seinen Ausgang genommen. Und es kam im Grunde genommen gleichzeitig sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Es gab insgesamt so einen Aufbruch auch in der Theologie. Und es haben sich dort sogenannte Basisgemeinden entwickelt. Und die Idee war, dass man im Grunde genommen das tägliche Leben zusammenbringt mit dem, was die Bibel sagt. Ganz bekannt ist, sind zum Beispiel die Aufzeichnungen von Ernesto Cardinal, das Evangelium von Solentiname. Das heißt, da ist es dann wirklich so, dass die Bauern erzählen von dem, was ihnen im Alltag begegnet ist, und sie lesen eine entsprechende Bibelstelle dazu und nehmen das im Grunde genommen, nehmen dann direkten Bezug. Und es geht im Grunde genommen darum, dass man im Grunde genommen mit Theologie die Menschen einfach stark machen will, zu Gerechtigkeit und Frieden zu kommen, und dass die Bibel im Grunde genommen, und da ist eben die Exodus-Erzählung ganz zentral, das heißt, dass Gott sich auf die Seite sozusagen der Unterdrückten stellt, der Benachteiligten stellt, und dass es ein Recht sozusagen auf Gerechtigkeit gibt und dass man versucht, dann im Grunde genommen sozialpastoral zu entwickeln. Und dann, das findet durchaus auch einen Widerhall dann nachher im Zweiten Vatikanischen Konzil, was in den 60er Jahren ja stattfindet. Und auf der lateinamerikanischen Seite gibt es eben die Bischofskonferenz oder die lateinamerikanische Bischofskonferenz von Medellin, wo man dann die sogenannte Option für die Armen als Leitwort und als Leitpastoral formuliert hat. Und was ihr vielleicht schon mal gehört habt, ist, dass es dann nachher aber, ich sag mal, zu einem gewissen Kampf gekommen ist, auch zwischen der römischen, zwischen konservativen Kräften, der römischen Glaubenskongregation. Da war Ratzinger, der spätere Papst Benedikt, ja sehr lange auch Vorsitzender von, und man hat diese Befreiungstheologie, ich sag mal, in die Richtung Marxismus geschoben. Und hat, weil die teilweise auch, gab es auch Strömungen, die auch mit zum bewaffneten Kampf aufgerufen haben, aber lange nicht alle. Gleichzeitig hatte man in Lateinamerika überall oder fast überall Militärdiktaturen, die auch mit der amerikanischen Regierung zusammengearbeitet haben, sodass es wie überall Interessenskonflikte gab. In dem Kontext ist auf der einen Seite damals Oscar Romero, sagt euch wahrscheinlich was der Name, ist 1980 ermordet worden. Und auf der anderen Seite sind eben Lehrverbote auch erteilt worden, unter anderem für Leonardo Boff, ganz bekannter Befreiungstheologe. Und das hatte schon, ich sag mal, am Ende, und das ist sehr lange eigentlich noch, ist diese Politik fortgesetzt worden vom Vatikan aus, was zur Folge hatte, dass diese Option auch stark letztendlich zurückgedrängt worden ist. Gab weiterhin noch Basisgemeinden und es gibt auch diese Theologie noch, aber der Einfluss ist dadurch, dass einfach andere Kardinäle, andere Bischöfe ernannt worden sind aus dem Vatikan heraus, ist der Einfluss der Befreiungstheologie in Lateinamerika leider relativ stark zurückgegangen und stattdessen sind in diese Räume Evangelikale hineingekommen. Ziemlich unangenehme Entwicklung. Aber man sieht, es ist im Grunde genommen gleichzeitig einfach politische Theologie, die natürlich auch herausfordernd ist, die nicht nur eine neue Sicht auf die Bibel sozusagen bringt, sondern weil sie auch Bezug zum realen Leben hat, fordert sie sowohl, ich sag mal, die Obrigkeit als auch die religiöse Obrigkeit heraus. Das kann man, glaube ich, so für die Befreiungstheologie sagen.
Ja, ich denke, von daher ist eben auch logisch, dass jedes Land, jede Region auch ihre eigenen Varianten einer solchen Theologie hat, weil sie ja eben immer auf bestimmte Situationen auch reagiert. Und eben unter palästinensischen Christen fängt es so etwa nach dem Ausbruch der ersten Intifada 1987 an, wo es auch zum ersten Mal ein volkstümlicher Widerstand gegen die israelische Besatzung entsteht. Und man könnte sagen, eigentlich so gut wie alle Vertreter der palästinensischen Befreiungstheologie gehören zu den westlichen Kirchen, sind also zum größten Teil evangelisch oder anglikanisch, teilweise katholisch. Also zu den Kirchen, die eigentlich erst im 19. Jahrhundert ins Land gekommen sind, die aber von Anfang an viel mehr Pastoralarbeit gemacht haben als die alteingesessenen Kirchen. Und von daher vielleicht kein Zufall, dass eben solche Gedanken in diesen Kirchen entstehen. Man kann hier fast schon von drei Generationen sprechen. Also die Vertreter der älteren Generationen sind der Katholik Rafik Hurri, von dem wir den ersten Text haben, und der Anglikaner Naim Stefan Attig, beide heute über 80. Zur zweiten Generation gehört Mitri Raheb, der um die 60 ist und inzwischen eben auch seine jüngeren Nachfolger in der evangelischen lutherischen Kirche, zu denen auch Munzer Isaak gehört. Ich habe nicht genau dessen Geburtsdatum finden können, aber da er kleine Kinder im Alter von weniger als 10 hat, schätze ich mal, dass er irgendwas zwischen 40 und 45, sein dürfte. Ja, also von daher geht es zunächst mal darum, die spezifische Situation der Christen in Palästina zu sehen. Und da kommen wir auch noch mal teilweise mehr in die Geschichte zurück, teilweise in Dinge, die wir ja gesehen haben über den Konflikt, aber auch die lange Geschichte, die wir in unserem Seminar schließlich ausgelassen haben, also von sozusagen angefangen von biblischen Zeiten, um uns auf das Heutige konzentrieren zu können. Aber ich denke, im Groben sollte das trotzdem verständlich sein. Zunächst mal ein Text, der schon vor 30 Jahren geschrieben worden ist, von Rafik Hurri, ja, der im Grunde genommen die Basis, den Hintergrund gibt für das, worauf palästinensische Theologie aufbauen muss. Im 19. Jahrhundert erlebte die christlich-palästinensische Gemeinschaft, einige geschichtliche Entwicklungen, die für sie eine Situation der Entfremdung mit sich gebracht haben, auf der politischen, der kulturellen und auf der kirchlichen Ebene. Die politischen Eingriffe der europäischen Mächte im Orient während des Osmanischen Reiches unter dem Vorwand, die Christen zu beschützen, hatten eine politische Entfremdung zur Folge. Die Christen wurden von ihrer nationalen Gemeinschaft ausgeschlossen und von ihren eigenen Landsleuten als Fremde betrachtet. Zur gleichen Zeit wurden durch die europäischen Missionare neue Kirchen eingepflanzt, lateinische und protestantische, was eine kulturelle Entfremdung zur Folge hatte. Die Christen wurden dazu geführt, die Kultur dieser Kirchen zu adoptieren und stellten ihre eigene Identität an den zweiten Platz. Hinzufügen muss man noch eine kirchliche Entfremdung, die von der Tatsache kommt, dass die Vertreter der Hierarchie der verschiedenen Kirchen im Land Ausländer waren, während die Christen selbst palästinensische Araber waren. In dieser Situation ist die Theologie der christlichen Palästinenser entstanden. Dieser Situation muss sie heute begegnen. Kurz, man kann sagen, dass die Gründung des Staates Israel im Jahre 1948 eine unerträgliche Ungerechtigkeit dem palästinensischen Volk gegenüber war. Sie hatte den massiven Exodus bzw. Auswanderung des palästinensischen Volkes aus seinem Land, seine Entwurzelung, seine Zerstreuung, den Verlust seiner Identität und den Beginn einer Geschichte voll unvorstellbarem Leid zur Folge. Das palästinensische Volk, Christen und Muslime, bleibt tief gezeichnet von dieser Erfahrung. Sie bildet sein geschichtliches Gedächtnis, welches das Leben auf allen Ebenen beeinflusst. Mitten in dieser Erfahrung ist die Theologie der palästinensischen Christen angesiedelt. Also Rafik Hori geht eigentlich zunächst mal auf die Situation im 19. Jahrhundert ein, letztlich wie der wachsende Einfluss der Westmächte, das hatten wir ja gesehen, so in den ersten Jahrzehnten des Konflikts, wie der dazu führt, dass eben neue Kirchen entstehen. Und das sagt er interessanterweise als jemand, der auch einer dieser neuen Kirchen, nämlich der lateinischen Kirche, angehört. Dass es im Grunde genommen auch ein Bruch mit den einheimischen christlichen Traditionen war und die Christen im Grunde genommen versucht haben, sich zu verwestlichen, aber damit auch, so wie die Westmächte selber, von vielen anderen dann auch wachsend als ein Fremdkörper und nicht als etwas integrativ, was in dieses Land gehört, gesehen wurden. Und natürlich, was für die Palästinenser im Allgemeinen, also auch für die muslimischen Palästinenser, der große Bruch ist von 1948, eben durch die massive Vertreibung, die stattgefunden hat, die Entstehung des palästinensischen Flüchtlingsproblems, dass das im Grunde das Trauma ist, was bis heute die Palästinenser begleitet und auch heute ja nochmal neu aktuell wird, weil ja sowohl auf palästinensischer als auch auf israelischer Seite viel von einer zweiten Nakba schon gesprochen wird. Das also auch etwas ist, was im Hintergrund steht. Das könnte man vom Phänomen her vielleicht damit vergleichen, dass es für Juden und für Christen sicher in Deutschland und in vielen Teilen Europas heute schwierig ist, eine Theologie zu entwickeln, die nicht mit der Shoah zu tun hat. Und das ist für die palästinensischen Christen etwas, was für sie wesentlich weniger wichtig ist. Da gibt es auch nochmal unterschiedliche Fähigkeit, Bereitschaft, sozusagen da Verständnis für zu äußern, aber auf jeden Fall sein eigenes Trauma zu haben, auf das die Theologie aufgebaut wird. Vielleicht sehen wir dann auch direkt danach den ersten Text von Naim Stefan Atik. Und er ist auch der einzige von denen, die ich hier bringe, der eben ein Opfer der Nakba ist und gleichzeitig auch israelischer Staatsbürger. Also er ist geboren 1937 in der Stadt, die damals noch Bissan hieß, im Jordantal, im nördlichen Teil des Jordantals. Und dort sind die Einwohner eben während der Kriegshandlungen geflohen, beziehungsweise einige auch vertrieben worden. Er ist mit seiner Familie nach Nazareth vertrieben worden, damit eben im Staat Israel geblieben, auch in einer Stadt, die als solche ganz arabisch ist. Das ist sozusagen das, was vor seinem Hintergrund steht. Und von damit hat er natürlich trotz aller Benachteiligungen, denn auch palästinensische Staatsbürger in Israel ausgesetzt sind, andere Erfahrungen als die drei anderen Theologen, die eben in der Westbank aufgewachsen sind. Und da die wirkliche Besatzung durch die israelische Armee erfahren. Und Atik lebt aber heute hauptsächlich in Jerusalem und das heißt natürlich in Ostjerusalem, was eigentlich ja nicht Staatsgebiet Israels nach internationalem Recht ist. Und er hat dort eben das Sabil Center für Befreiungstheologie gegründet. Auch so der Versuch, eben das mehr so zu etwas an der Basis Verwurzeltem zu machen. Und sie machen auch sehr viel ja, Aufklärungsarbeit natürlich gegenüber westlichen Christen. Und er hat eben sein erstes Buch kurz nach der ersten Intifada geschrieben, ist dann auch ziemlich schnell ins Deutsche übersetzt worden, Recht, nichts als Recht. Und er schreibt in dem Buch zunächst auch mal, wie er sich definiert. Und er hat eigentlich vier Komponenten für seine Identität. Die erste ist, dass er sich als Christ definiert und damit auch gleichzeitig sagt, nicht als Christ, der in neuerer Zeit irgendwo missioniert worden ist, sondern einer alten, im Land seit der apostolischen Zeit ansässigen Gemeinschaft angehört. Dann als zweites definiert er sich als Palästinenser und auch da eben aufgrund von Terrorakten in dieser Zeit sagt er eben auch, Palästinenser sind nicht Terroristen, wie das oft im Westen rüberkommt, sondern er definiert sie so, die Menschen, die das Land Palästina, ihre Heimat, das Land ihrer Vorfahren nennen, und sagt dann, ursprünglich ist natürlich auch palästinensische Juden gegeben hat, eben Juden, die generationenlang im Land gelebt haben, arabischsprachig waren, auch davon hatten wir ja gehört, die in dem Sinne auch Palästinenser waren. Es gibt sehr wenige Juden, die sich heute noch so bezeichnen würden wollten, aber das war mal eine durchaus existierende Identität. Dann die dritte Komponente ist, dass er sich als Araber versteht und damit eben auch Wert darauf legt, dass das Wort Araber nicht mit dem Wort Muslim gleichzusetzen ist, weil es eben auch ein arabischsprachiges Christentum vor der Entstehung des Islam gegeben hat und es eben auch bis heute weiter existiert hat. Und schließlich und endlich eben auch als Israeli, denn das ist seine Staatsbürgerschaft. Und er vergleicht das damit, dass auch der Jude Paulus die römische Staatsbürgerschaft hatte. Und also vielleicht auch eben ein Beispiel aus dem Neuen Testament sein kann, wie man unterschiedliche Identitäten, vielleicht auch Identitäten, die einem erstmal feindlich gegenüberstehen, setzt sich dann doch in sich vereinigt. Und es ist vermutlich auch diese Tatsache, dass Atik israelischer Staatsbürger ist, dass er auch bei seinen Überlegungen, wie man den Konflikt lösen könnte, durchaus auch betont, dass man die Bedeutung der Shoah und das Trauma der Shoah für die jüdischen Israelis, dass Palästinenser das anerkennen müssten. Das ist für ihn schon auch eine sehr wichtige Sache. Ja, was ich hier auch ausgewählt habe, sind einige Anmerkungen eben, welche Schwierigkeiten aufgrund der politischen Situation Palästinenser heute mit der Lektüre der Bibel, besonders der hebräischen Bibel, haben und den Vorschlag zur Lösung, die er macht. Also er schreibt, die Errichtung des Staates Israel hat das Verständnis der Bibel, insbesondere der hebräischen Bibel oder des Alten Testaments, auf Seiten der meisten palästinensischen Christen wie der Mehrzahl der arabischen Christen überhaupt negativ beeinflusst. Viele bisher verborgen gebliebenen Probleme traten mit einem Mal hervor. Der Gott der Bibel, bis dahin der rettende und befreiende Gott, wird von den Palästinensern nunmehr als parteiisch und diskriminierend angesehen. Vor der Schaffung des Staates wurde das Alte Testament als wesentlicher Bestandteil der Heiligen Schrift betrachtet, weil es auf Jesus verweist und ihn bezeugt. Seit der Errichtung des Staates haben einige jüdische und christliche Interpreten das Alte Testament im Großen und Ganzen als einen zionistischen Text gelesen, was dazu geführt hat, dass es für palästinensische Christen beinahe abstoßend geworden ist. Als Folge davon ist das Alte Testament sowohl beim Klerus wie bei den Laien ziemlich außer Gebrauch gekommen. Und die Kirche war nicht in der Lage, mit seinen Zweideutigkeiten, Fragen und Paradoxa, insbesondere mit seiner direkten Anwendung auf die Ereignisse in Palästina des 20. Jahrhunderts ins Reine zu kommen. Die grundlegende Frage für viele Christen, gleich viel, ob sie gestellt wird oder nicht, ist die, wie kann das Alte Testament das Wort Gottes sein im Lichte der Erfahrungen, die palästinensische Christen mit seinem Gebrauch zur Stützung des Zionismus gemacht haben? Das Kriterium, nach dem Palästinenser Ausschau halten, muss sowohl biblisch als auch theologisch solide sein, weil es ansonsten zu einem bloßen Werkzeug wird, um gegen jüdische und christliche Zionisten zu opponieren und um subjektive palästinensische Ansprüche und Vorurteile zu unterstützen. Die Hermeneutik muss einem Gott gerecht werden, von dem wir Kenntnis erhalten haben. der dem Wesen und Charakter nach unveränderlich und trotz aller Dynamik eher konstant ist als launisch und veränderlich, der auf die Zeit, den Raum und die Umstände eingeht, ohne von ihnen abhängig zu sein. Der Kanon dieser Hermeneutik für palästinensische Christen ist kein geringerer als Jesus Christus selbst. Denn in Christus, durch Christus und wegen Christus ist den Christen Einsicht in Gottes Wesen und Charakter geoffenbart worden. Die Dinge werden klarer, wenn wir diese Hermeneutik auf bestimmte Bibeltexte anwenden. Es gibt gewisse Passagen des Alten Testaments, deren theologische Voraussetzungen und Behauptungen von den heutigen Christen nicht übernommen werden müssen, weil sie ein frühes Stadium des menschlichen Verständnisses der Offenbarung Gottes widerspiegeln, welches mit dem Verständnis Gottes, wie es sich in Jesus Christus geoffenbart hat, in Konflikt steht. Um das deutlich zu machen, können wir uns die Geschichte vom Fall Jerichos in Josua 6 ansehen, die Gottes Befehl enthält, mit scharfem Schwert alles, was in der Stadt war, dem Untergang zu weihen, Männer und Frauen, Kinder und Greise, Rinder, Schafe und Esel. Dem ist die vorherige Erklärung Josuas an die Kinder Israels hinzuzufügen. Die Stadt mit allem, was in ihr ist, soll zu Ehren des Herrn dem Untergang geweiht sein. Ist eine solche Passage, die Gott zugeschrieben wird, mit dem vereinbar, wie sich Gott in Jesus Christus geoffenbart hat? Wenn nicht, dann müssen wir sagen, dass sie nur ein menschliches Verständnis des Wesens und Willens Gottes offenbart, das durch die Offenbarung in Christus überholt bzw. korrigiert worden ist. Mit anderen Worten, solche Passagen beleuchten ein Stadium der Entwicklung des menschlichen Gottesverständnisses, das wir im Lichte der Offenbarung Christi als unangemessen und unvollständig ansehen müssen. Die meisten Befreiungstheologien haben die Geschichte des Exodus als ihr Paradigma gewählt. Das Geschehen des biblischen Exodus aus Ägypten wird von vielen jüdischen religiösen Zionisten und christlichen Fundamentalisten im Lichte eines unkritisch primitiven Gottesbegriffs gelesen und in das 20. Jahrhundert übertragen. Das ist aus christlicher Sicht theologisch unannehmbar. Für die Juden, die gekommen sind, um den Staat Israel zu errichten, war die Reise nach Palästina ein Exodus aus den verschiedenen Ländern, in denen sie gelebt hatten, und eine Rückkehr in das gelobte Land. Offensichtlich haben sich für sie die Vorstellungen aus der fernen Vergangenheit mit der Gegenwart verbunden. Diese unkritische Übertragung lässt die Palästinenser indessen als Repräsentanten der alten Kanaaniter erscheinen, die zu jener Zeit im Lande waren und die auf Gottes Befehl hin vertrieben werden mussten. Der Exodus und die Eroberung Kanaans sind in den Köpfen vieler Leute ein und dieselbe untrennbare Sache. Denn um einen Exodus nötig zu haben, braucht man ein gelobtes Land. Wer das Motiv der Eroberung des gelobten Landes wählt, lässt die Notwendigkeit der Unterdrückung, Assimilierung, Beherrschung bzw. Vertreibung der einheimischen Bevölkerung erkennen. Von daher ist es schwierig, das Ganze des Exodus-Geschehens in einer palästinensischen Theologie der Befreiung als bedeutsam anzusehen. Ein relevanteres Thema lässt sich in der Geschichte Nabots und seines Weinbergs finden, einer alten Geschichte, die modern klingt. Vielleicht fasse ich die kurz zusammen, das ist eine Geschichte, die gehört eigentlich zu dem Zyklus auch der Elia-Geschichten, wo der König des Nordreichs Israel, Ahab, den Weinberg Nabots, der neben seinem Königsgarten liegt, haben möchte. Und er fragt zunächst Nabot, verkaufst du mir deinen Weinberg? Ich gebe dir einen anderen oder ich bezahle dich dafür. Aber Nabot will nicht. Er sagt, das ist der Weinberg meiner Eltern, meiner Vorfahren und ich gebe ihn nicht her. Und daraufhin ist der König ziemlich frustriert und seine Frau, die Königin Isabel, fragt ihn, was los ist. Und als er ihr das erklärt, sagt er, ich werde dafür sorgen, dass man sieht, wer hier die Macht hat. Und sie schreibt Briefe an die Ältesten der Stadt, dass sie Leute zusammenrufen sollen und Nabot beschuldigen sollen, dass er den König gelästert hat und da auch falsche Zeugen auftreten sollen. Das Ganze führt dazu, dass Nabot hingerichtet wird, völlig unschuldig natürlich. Und dann sagt Isabel zum König Ahab, hier, er ist tot und du kannst jetzt den Weinberg nehmen. Und Ahab geht in den Weinberg und da tritt ihm dann der Prophet Elia entgegen und sagt ihm, hast du sowohl gemordet als auch geerbt und kündigt ihm den Untergang seiner Dynastie dafür an. Und es ist interessant, also von Ahab wird vorher schon erzählt, dass er eben Götzendiener war und alle möglichen schrecklichen Dinge, aber was letztlich zu eigentlich dem Urteil über ihn führt, ist eigentlich dieses soziale Verbrechen an Naboth. Und interessanterweise heißt es das sogar, dass Ahab in sich geht und die Sache bereut, woraufhin ihm dann versprochen wird, dass das Unglück nicht zu seiner Generation, sondern erst eine Generation später kommen wird. Also das ist die Geschichte. Und die wird sicher auch noch mal aktuell, wenn man eben, was ja, wenn die Reise stattfinden könnte oder kann in der Zukunft, ja auch wirklich in dem Weinberg von Daud Nasser neben Bethlehem wird das auch ganz aktuell. Und eben dazu schreibt Atik jetzt weiter. Der Tod und die Enteignung Nabots und seiner Familie haben sich seit der Gründung des Staates Israel tausendfach wiederholt. Im Grunde genommen enthält diese Geschichte die Tragödie Palästinas, die Unterdrückung der Rechte des Einzelnen. Sie ist indessen mehr als die Geschichte einer Tragödie, da in ihrem Herzen ein Gott steht, der ein Gott der Gerechtigkeit ist. Der Gott, der die Geschichte regiert, der ein langes Gedächtnis hat und der es nicht zulässt, dass das Unrecht für immer ungestraft bleibt. Die Naboth-Geschichte liefert ein zentrales biblisches Paradigma für eine palästinensische Theologie der Befreiung. In Anwendung dieser Geschichte möchte ich drei Dinge herausstellen. Die Geschichte legt Gottes kompromissloses Eintreten für Gerechtigkeit dar. Theologisch gesprochen ist der Staat Israel derselben Missetat schuldig wie Ahab. Der letzte Teil der Naboth-Geschichte zeigt wirkliche Vergeltung. Ich möchte für Recht mit Gnade plädieren, nicht für eine Auflösung des Rechts, aber für seinen Gebrauch auf dynamische Weise zur Erreichung von Frieden im Lande. Soweit Atik. Ich finde seine Analyse über die Situation der palästinensischen Christen und gerade auch das Eingehen auf die Geschichte von Naboth. Und ich sage es etwas, was mich sehr anspricht. Ich tue mich eher schwer damit, dass er meint, dass man Teile der Bibel mit dem Blick auf die Botschaft Jesu als nicht mehr relevant erklären kann. Und dankenswerterweise habe ich dann auch einen palästinensischen Kollegen von ihm gefunden, der ähnliche Probleme hat. Von daher muss ich jetzt gar nicht meine eigenen Bedenken bringen, sondern schließen wir noch gleich den Text hier von Munter Isaak, eben einem relativ jungen Pfarrer der lutherischen Kirche hier in Bethlehem, der enorm auch politisch aktiv ist und der eben gerade einen Artikel auch über dieses Kapitel Josua 6 geschrieben hat, von dem das Atik erwähnt als einen Text, den man eben, der ein Gottesbild habe, das man als Christ nicht akzeptieren kann. Und das sieht Munzer Isaak eigentlich ganz anders. Viele Theologen haben Atiks Hermeneutik kritisiert und nicht alle Palästinenser sind von seiner Interpretation erfreut. Meiner Meinung nach gibt es ernsthafte Probleme in Atiks Ansatz, den manche als markionistisch klassifizieren. Also Markion ist euch vielleicht schon in einer Kirchengeschichte untergekommen oder in Bibeltheologie eben eine Person ein Christ des 2. Jahrhunderts, der auch der Meinung war, dass das Alte Testament und auch Teile des Neuen Testamentes einen bösen Rachegott darstellen, den er als einen minderwertigen Gott gegenüber dem Gott Jesu angesehen hat und der von daher alle diese Texte aus dem christlichen Kanon herausnehmen wollte. Und man kann sagen, also einerseits ist Markion in der damaligen Kirche als Heretiker ausgegrenzt worden und jede offizielle Kirche heute hat die hebräische Bibel in ihrem Kanon. Aber de facto ist Atik eigentlich kein Einzelfall, sondern diese Sicht zu sagen, ja, wir haben in der hebräischen Bibel ein Gottesbild, das durch Jesus überholt wird, ist eigentlich relativ weit verbreitet. Und von daher ist auch die Kritik hier an Atik im Grunde genommen bezieht sich nicht nur auf Palästinenser, sondern kann in allen möglichen Kontexten relevant werden. Ja, sehen wir, was Isaak weiter dazu sagt. Der palästinensische Theologe Johanna Catanaccio kritisiert Atiks Werk als gefährlich, weil sein Vorschlag einen Kanon im Kanon schafft, Teile des Alten Testaments verwirft und als Resultat daraus den palästinensischen Christen die Möglichkeit nimmt, den gesamten Ratschluss Gottes ernsthaft zu erwägen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass sein Zugang darwinistisch ist, wenn er von Stadien der Entwicklung des menschlichen Verständnisses von Gott spricht. Abgesehen davon, mit welchem Jesus lesen wir das Alte Testament? Einem Jesus, der immer nett, sanftmütig und alle liebend ist? Was ist mit dem Jesus, der Gerechtigkeit und Gericht hervorgehoben hat und der regelmäßig über Gericht und Hölle sprach? Dieser Zugang hat, obwohl er Gottes Gerechtigkeit hervorheben möchte, das Potenzial, eine Sicht von Gott als eines sanften Gottes, der immer die andere Wange hinhält, Sünde niemals richtet, sondern immer fortfährt, bedingungslos zu lieben, hervorzubringen. Ein Gott, der nie richtet, ist ein ungerechter Gott. Während des Gaza-Krieges im Januar 2009 sprach Jerzy Skouri, ein bekannter palästinensischer christlicher Theologe der katholischen Kirche, auf der jährlichen Konferenz des Alika-Zentrums für palästinensische kontextuelle Theologie. In seinen Eröffnungsworten verglich er Israels Militäraktionen in Gaza mit denen der Israeliten im Buch Josua, als sie Jericho eroberten. Im Übrigen heute im Moment tun das jüdische Rabbiner und sagen, dass man genau wie damals die Kanaaniter vernichtet worden sind, heute die Palästinenser vernichten kann. Die Juden heute, sagte er, tun, was ihre Vorfahren 3500 Jahre vorher getan haben, als sie jedes lebende Wesen töteten. Die prostituierende Rahab, die eben gerettet wird aus der Zerstörung von Jericho, weil sie den Spionen Josuas geholfen hat, wurde mit den palästinensischen Kollaborateuren heute, die Israel bei seinen Aktionen in Gaza helfen, verglichen. Dies ist eine ziemlich schockierende Lektüre der Ereignisse im Buch Josua. Die Israeliten in der Geschichte sind nicht das Volk Gottes. Josua ist kein Prophet Gottes und kann es nicht sein. Stattdessen beweist die Geschichte für Dr. Khoury, dass die heutige Aggression und Verbrechen Israels für Israel nichts Neues sind. Dies ist ein klares Beispiel für die Verwirrung, in der wir uns heute als palästinensische Christen sehen. Die Konsequenzen dieser Verwirrung sind tragisch. Palästinensische Christen lesen Abschnitte im AT wie Josua 6 und sehen sich selbst als den Feind in der Geschichte. Aber wir können die Schrift nicht auf diese Weise lesen. Wir, die Gemeinschaft derer, die an Gottes Sohn, den Messias Israels glauben, sind heute und im AT Gottes Volk. Das AT ist unsere Geschichte. Josua ist nicht einfach mein Held, er ist mein Vorfahre. Die Patriarchen sind unsere Vorfahren. Israels Sieg im AT ist unser Sieg als Gemeinschaft der Glaubenden heute. Ich sage nicht, dass die Kirche Israel ersetzt hat. Stattdessen glaube ich, dass wir zu Israel dazugetreten sind. Wir sind Teil von Israel geworden. Ich denke, das ist eine ziemlich anspruchsvolle Theologie, die er hier bringt, was eben auch zeigt, dass es unterschiedliche Ansätze in der palästinensischen Befreiungstheologie gibt. Vielleicht stoppen wir erstmal hier, um Möglichkeiten zurückfragen zu lassen oder auch, ja, weil, wie er darauf reagiert.
Wir haben immer so freie Quatschereien. Find ich auch erstmal sehr interessant, einen Einblick einzubekommen. Und kurz gesagt, mehr würde mich interessieren, mehr Informationen.
Ja, ihr habt ja am Ende des Arbeitsblattes auch noch eine Literaturliste. Und ich habe schon Anita gebeten, auch mal nachzusehen im Mentorat, wie weit da Bücher da sind, wie weit man sie besorgen kann. Ich vermute, dass ihr auch sicher in der Bibliothek der Uni einiges habt. Also gerade bei Mitri Raheb eben, den wir gleich lesen werden, auch in Deutschland studiert hat und vieles von ihm auch ins Deutsche übersetzt ist, vermute ich mal, dass es gar nicht mal so schwierig sein wird, da ein weiteres dran zu kommen, um sich da einzuarbeiten.
Aber ich sage, spannend ist ja im Grunde genommen die grundsätzliche Frage, ob wir als Christinnen sozusagen das Recht haben, das Alte Testament durch den Filter sozusagen der Christologie anzugucken, ob das eigentlich in Ordnung ist, wenn ich gleichzeitig ja behaupte, und da gibt es auch mittlerweile interessante Stellungnahmen aus der heutigen Theologie dazu. Wenn Jesus von Anfang bis Ende seines Lebens selbst Jude gewesen ist, dann hat er all das, diesen Kanon ja selber, natürlich jetzt nicht unseren, aber den jüdischen Kanon als solchen, rezipiert und ist darin groß geworden. Und mit welchem Recht stellen wir den dann wiederum in Frage? Und müsste man nicht sagen, dass die Christologie, wie sie dann letztendlich die Konzilien entwickelt haben, ist das nicht eigentlich eine späte Erscheinungen. Das ist ja auch, also finde ich auf jeden Fall einen interessanten Gesichtspunkt auch nochmal dazu. Und wir sind ja oft geneigt, eigentlich das Alte Testament auch immer nur zu gebrauchen als in diesem Erfüllungsverheißungsschema. Also zu sagen, das ist immer Sprungbrett sozusagen, und so wird es auch in der ja, in der Leseordnung wird es ja auch oft so genutzt, dass im Grunde genommen die Geschichten des Ersten Testamentes nicht für sich genommen werden, sondern als Hinweis sozusagen auf das, was dann auf die Erfüllung, die durch Jesus Christus gekommen ist.
Ich finde das jetzt auch tatsächlich bei der Durchsicht der Texte nochmal spannend, dass natürlich einerseits die palästinensische Theologie ihre spezifischen Charakteristika vor der Geschichte hat, aber vielleicht gerade aufgrund dieser spezifischen Geschichte sie irgendwo diese Probleme christlicher Bibellektüre auf die Spitze bringt und besonders markant nochmal macht und von daher sie ihre Bedeutung auch über den israelisch-palästinensischen Konflikt hinaus eigentlich hat und auch nochmal eben, und vielleicht eben auch sozusagen in Deutschland, in Westeuropa, in den USA, konnte sich eben eine andere Lektüre der hebräischen Bibel christlicherseits seit der Shoah durchsetzen, eben auch wegen der Shoah. Und jetzt hier sieht man, dass auch Leute, die sozusagen das schlechte Gewissen der Shoah nicht haben, aber auch mit dem Gedanken konfrontiert werden und das auf unterschiedliche Weise auch lösen.
Aber es geht ja im Grunde genommen immer um die, also das, also was verletzend ist und wie man entgegenwirkt, ist ja die eigentlich die Rezeptionsgeschichte. Das heißt, dass im Grunde genommen Geschichten des Ersten Testamentes genutzt werden, um bestimmte Politik zu rechtfertigen, um eben die Vertreibung der PalästinenserInnen, um die zu rechtfertigen. Das ist ja das Grundproblem. Und dieses Phänomen haben wir im Grunde genommen in gewisser Weise auch in der lateinamerikanischen Befreiungstheologie, die sich auch im Grunde genommen von dieser Überformung durch, ja, ich sag mal, die lateinische Kirche und gleichzeitig auch die lateinische Eroberungsgeschichte, die auch im Grunde genommen ja auch hier den indigenen Stämmen etwas aufoktroyiert, was nicht ihrer Kultur auch entspricht.
Ja, denn gerade auch in den einigen der lateinamerikanischen Ländern ist ja auch wirklich der Bevölkerungsanteil derer, die von der indigenen Bevölkerung abstammen, eigentlich sehr hoch. Ich glaube, es sind auch gerade diese Länder, in denen die Befreiungstheologie so stark geworden ist, weil sie eben auch diese Erfahrungen und auch des Völkermords an ihnen natürlich auch mit sich tragen. Ja, dann haben wir noch einen weiteren Text von Mitri Raheb, der eben, wie gesagt, in Bethlehem geboren ist und in Deutschland studiert hat und von daher auch bis heute sehr viel in Deutschland unterwegs ist, Vorträge hält, beziehungsweise Besucher, die hier ins Land kommen, auch begrüßt. Und er ist nicht der Einzige, auch die, hatte ich ja erwähnt, die neu ordinierte Pfarrerin in Jerusalem, die hat ja auch in Deutschland studiert. Also das ist im Grunde auch in dem Sinne ein Geschenk, dass man gerade in der Umgebung von Bethlehem, Jerusalem, einige evangelische Theologen, Theologinnen hat, die eben auch in Deutschland studiert haben, teilweise auf Deutsch schreiben und auf jeden Fall gut Deutsch sprechen und dadurch natürlich auch nochmal ein ganz anderer Dialog kommt. Was Raheb hier macht, ist wirklich eine Lektüre der gesamten Bibel, sozusagen ein Prisma anzubieten. Und das ist eben nicht wie bei Attig zu sagen, ich gut, schaue mir das mit christlichen Augen an, sondern sein Ansatz ist zu sagen, ich sehe mir das vor der geopolitischen Lage Palästinas an. Und das sieht man wirklich, wenn man die Geschichte eben von den Assyrern im 8. vorchristlichen Jahrhundert angefangen sieht, dass dieses Land immer wieder von den Großmächten, die drumherum waren, erobert worden sind. Also es gab eigentlich hier nur in ganz seltenen Zeiten eben das Königreich Davids und seiner Nachfolger, die Makkabäer bis zu Herodes hin. Und Rahib erwähnt auch noch einen palästinensischen Stammesfürsten im 18. Jahrhundert, da Omar, der auch noch mal geschafft hat, so eine Art Autonomie zu gründen. Aber ansonsten war dieses Land immer von irgendjemandem besetzt, könnte man sagen. Und nicht nur das, sondern befand sich eben, weil es auf dem Weg zwischen Ägypten, was eben der eine Schwerpunkt der alten Mächte ist, und Mesopotamien, was der andere Schwerpunkt ist, weil es sich eben auch zwischen diesen Reichen befunden hat, ist es nicht nur immer besetzt gewesen, sondern war auch immer Platz der Schlachten, die diese Großmächte untereinander eben in der umstrittenen Zone dazwischen ausgetragen haben. Und es sind sozusagen viele Kriege, die Leute hier eigentlich gar nichts angegangen haben, haben sie damit austragen müssen. Und daher kritisiert Rahib, dass es eigentlich eine Tendenz in der westlichen Wissenschaft gibt, das zu teilen. Denn einerseits, und ich denke, das werdet auch ihr kennen, eben wer Theologie studiert, die Sache christlich angeht, der kennt eigentlich die Geschichte des Landes von alten Zeiten bis zum Bar-Kochba-Aufstand 135. Das sind auch ich weiß nicht, ob es sich vielleicht heute ein bisschen geändert hat, aber so zumindest die Geschichten Israels, nach denen ich noch Theologie studiert habe, die hörten wirklich aller spätestens mit dem Bar-Kochba-Aufstand auf. Also das ist unter 100 Jahre nach Jesus. Und danach interessiert das Land eigentlich nicht mehr. Die Kirche verlagert ja auch ihren Schwerpunkt in andere Orte hin. Und von daher hört sozusagen kirchlicherseits das Interesse an diesem Land eigentlich auf. Und das andere ist eben, dass Forscher, die sich mit dem modernen Konflikt befassen, meistens mit der Entstehung des Zionismus Ende des 19. Jahrhunderts anfangen. Wir sind ein Stück vorgegangen, wir haben immerhin angefangen mit Napoleons Feldzug 1799. Aber Reib sagt eben, dadurch, dass man so eigentlich so diese beiden unterschiedlichen Absätze hat, verliert man ein bisschen die Möglichkeit zu sehen, was eigentlich die Konstante ist in diesem Land, nämlich immer besetzt zu sein, immer Schauplatz von Machtkämpfen zwischen den Imperien auf den anderen, die drumherum sind, zu sein. Was natürlich heute drumherum, das sind nicht nur noch die wirklich angrenzenden, sondern natürlich viel größere Imperien, sei es Amerika, sei es Russland und noch die Sowjetunion in früheren Jahrzehnten. Das müssen heute nicht mehr direkte Grenzen sein, aber es bleibt ein Land, um das sich andere streiten. Also das ist eigentlich die Analyse von Rahib, und er sieht als die zurzeit aktuelle letzte imperiale Macht, die hier herrscht, dann den Staat Israel, was natürlich für die meisten Israelis nicht einfach zu schlucken ist. Aber eben auch zu sagen, es ist ein Staat, der ist gegründet worden von Leuten, die eben auch aus dem Westen eingewandert sind und eben nicht sich assimiliert haben ins Land sozusagen, sondern selber eine Herrschaft aufgebaut haben. Und er benennt dann auch, was eigentlich am Beispiel Israels sieben typische Muster, wie imperiale Macht ausgeübt wird. Das eine ist die Kontrolle über die Bewegung der Menschen, die eben entweder durch Mauern eingesperrt sind oder Checkpoints oft in stundenlangem Warten überqueren müssen, bevor sie irgendwo hin können. Die Kontrolle über die Ressourcen, das natürlich hier gerade das Wasser ist, wo auch tatsächlich heute auch Israel die Kontrolle auch über die Wasserreservoirs der Westbank, natürlich sowieso Gazas, hat. Dann die Errichtungen von Siedlungen der imperialen Macht, die auch bevorteilt werden gegenüber den Ortschaften der Einheimischen. Staatlicher Terror, wo eben auch kritisiert, Terroristen werden immer nur die gegen das Imperium kämpfen genannt, aber im Grunde genommen kann auch ein Staat Terrorismus durch willkürliche Verhaftungen, sonstige Unterdrückungsmaßnahmen ausüben. Vertreibung, wie sie vor allem 1948 geschehen sind, den Anspruch auf die heilige Stätte in Jerusalem, bis eben dahingehend, dass manche jüdische Gruppen den dritten Tempel errichten wollen und damit eben gegen die islamischen Heiligtümer dort gehen, und eine Theologie, die dieses Recht auf das Land untermauert. Also in dem Sinne, und das sind Dinge, die er eben auch in den alten Imperien so oder ähnlich wiederfindet. Und was ihm aber gleichzeitig wichtig ist, ist zu sagen, also wir haben einerseits die Imperien, die dauernd wechseln, aber die Bevölkerung hat normalerweise nicht gewechselt. Also es gab, okay, die Assyrer, die Babylonier, die haben zumindest die Oberschicht deportiert. Und eben 1948 hat es die massiven Vertreibungen gegeben, aber im Normalfall hat sich nur die Macht geändert, an die man die Steuern zahlen muss. Die Leute sind geblieben, haben vielleicht ihre Sprache gewechselt, ihre Religion gewechselt und mit ihnen vermischt haben sich auch manche Vertreter der Imperien, die halt geblieben sind. Also in dem Sinne könnte man sagen, ist auch dafür offen zu sagen, wenn die bleiben, können sie auch irgendwann Teil werden. Und wenn sie sozusagen nicht mehr als imperiale Macht, sondern als Leute, die hier weiterleben wollen, auftreten. Ja, also das ist der Hintergrund und ja, dann habe ich dann eben noch einen Text von ihm dazu abgedruckt. Anita und ich hatten ursprünglich überlegt, ob wir den in Gruppen lesen, aber wenn wir so wenige sind, weiß ich nicht, ob das viel Sinn macht. Was meinst du?
Ja, ist so ein bisschen die Frage, also wir wollten das einfach euch ein bisschen mehr zum Reden bringen. Das ist der sozusagen, wir können das jetzt auch zusammen machen, wenn wir anschließend darüber in ein gutes Gespräch noch kommen können. Das ist die Voraussetzung im Prinzip. So, also ich meine, wenn ihr jetzt den Text es auch nur schafft, den Text zu lesen, zusammen ist kein. Das ist kein wirklicher Vorteil,
Ja,
sozusagen.
vielleicht machen wir es auch noch wirklich so, dass nicht ich den Text vorlese, sondern den jede für sich liest, vielleicht auch ein paar Dinge anstreichen und vielleicht könnt ihr dann alle sozusagen jede für sich machen und wenn ihr damit fertig seid, vielleicht einfach so ein paar Gedanken, Formulierungen, die euch aufgestoßen sind, dass ihr die bringt. Denn ich denke, dann machen wir keine Gruppenarbeit, aber dass ihr so auf die Weise euch selber ein Stück mit dem Text auseinandersetzt. Wäre das okay?
Ja,
Ja, dann
dann machen wir das.
wünsche ich eine gute Lektüre. Und, ja, wir werden ja sehen, wenn alle einigermaßen soweit sind.
Ja.
Also angefangen sozusagen nach dem
Im
Text in
Hochsommer.
Italics, den ich als Einführung gegeben habe, also unten die letzten vier Zeilen von Seite 5 an ungefähr angefangen, also bis zum Ende sind also quasi zwei Seiten.